Your Honor, we the jury find the defendant Sweet Tango Apples guilty on all counts of being the crispiest, sweetest, zestiest, most delicious tasting apple you can buy.
Order! Order in this courtroom! Bailiff, come back here. Where are you going?
I'm going with them. I want some Sweet Tango Apples too.
You love a great mystery, but not in the produce aisle. Be sure to reach for Sweet Tango, the most delicious tasting apple money can buy. Investigate where you can get yours at sweettango.com.
Wenn wir von schrecklichen Verbrechen hören, stellen wir uns automatisch die Frage nach dem Warum. Unser Verhalten wird vom Gehirn gesteuert. Aus diesem Grund befassen wir uns hier in diesem Podcast nicht nur mit wahren Kriminalfällen, sondern auch mit den Abgründen der menschlichen Psyche. Dabei werden Verbrechen und psychische Erkrankungen nicht selten in einen Zusammenhang gebracht. Insbesondere dann, wenn man sich die Frage nach dem Motiv oder später vor Gericht die Schuldfrage stellt. In die Köpfe derer zu sehen, die scheinbar zu etwas fähig sind, das uns selbst denkbar fern liegt, ist zwar sehr interessant, doch birgt die Erwähnung psychischer Erkrankungen im Kontext der Kriminalität das Risiko einer Stigmatisierung verschiedener Krankheitsbilder. Die Verantwortung einer differenzierten Berichterstattung liegt bei den Produzenten der Shows. Das sind, in unserem Fall wir, doch auch ihr als die Konsumenten habt eine Verantwortung. Und zwar die individuellen Schicksale, von denen wir euch erzählen, richtig einzuordnen. Bitte seid euch darüber im Klaren, dass ihr, wenn ihr einen True Crime Podcast hört, mit den absoluten Worst-Case-Szenarios konfrontiert werdet, die zum Glück nur die Minderheit aller Fälle ausmachen. Besonders häufig sind uns in diesem Podcast die Cluster-B-Persönlichkeitsstörungen wie Narzissmus oder die antisoziale Persönlichkeitsstörung begegnet. Aber auch paraphile Störungen haben hin und wieder eine Rolle gespielt. Heute hört ihr ein Interview, das dem in der True-Crime-Bubble eventuell vorliegenden Confirmation-Bias »Alle Straftäter sind Psychopathen, ergo alle Psychopathen sind böse« entgegenwirken soll. In dieser Folge hört ihr von einer Person, die mit einer dissozialen Persönlichkeitsstörung diagnostiziert wurde und entschiedener Nichttäter ist. Mehr noch, mein heutiger Interviewgast nutzt seine Reichweite auf den sozialen Medien, um über Stigmata verschiedener Krankheitsbilder aufzuklären und betreibt aktiv Täterprävention und damit einhergehend auch Opferschutz. Herzlich willkommen zurück, Sascha. Ihr habt bereits in der letzten Folge von Sascha gehört. Da haben wir über die Störung der Sexualpräferenz, spezifischer über Nekrophilie gesprochen. Heute soll es um die dissoziale Persönlichkeitsstörung gehen. Kurz zur Erklärung, es ist absolut keine Seltenheit, dass psychische Störungen komorbid auftreten, also dass gleich mehrere Krankheitsbilder vorliegen, ganz nach dem Motto, eine Diagnose kommt selten allein. Bevor wir unseren Deep Dive in dieses Störungsbild machen, würde ich gerne mit so einer ganz schnellen Runde trifft zu, trifft nicht zu starten, bei der ich die 10 gängigsten Vorurteile zur dissozialen Persönlichkeitsstörung einfach mal an den Kopf werfe und du gibst mir einfach ganz kurz Rückmeldung, ob es zutrifft oder nicht.
Okay.
Weil ich glaube, es gibt kaum so viele Vorurteile wie zu dieser Erkrankung. Also, Menschen mit einer antisozialen Persönlichkeitsstörung sind gefährlich.
Nein.
Auf einer Skala von 1 bis 10, wie gefährlich bist du?
Eine 3 vielleicht.
Okay. Menschen mit einer antisozialen Persönlichkeitsstörung haben keine Gefühle.
Nein.
Menschen mit einer antisozialen Persönlichkeitsstörung werden früher oder später kriminell.
Nein.
Menschen mit einer antisozialen Persönlichkeitsstörung können keine Liebe empfinden.
Nein.
Menschen mit einer antisozialen Persönlichkeitsstörung sind manipulativ.
Ja.
Menschen mit einer antisozialen Persönlichkeitsstörung handeln nur im eigenen Interesse.
Zum Großteil ja.
Okay. Menschen mit einer antisozialen Persönlichkeitsstörung sind andere Menschen egal.
Nein.
Okay. Menschen mit einer antisozialen Persönlichkeitsstörung empfinden keine Reue.
Ja.
Menschen mit einer antisozialen Persönlichkeitsstörung sind gewalttätig.
In gewisser Art und Weise schon. Es kommt auf die Art der Gewalt an, aber ja.
Okay. Menschen mit einer antisozialen Persönlichkeitsstörung sind pathologische Lügner.
In der Regel schon.
Okay. Heute schon gelogen.
Wer nicht?
Okay, das stimmt. Okay, jetzt nochmal ganz in Ruhe. Vielen Dank für diese schnelle Runde, Sascha. Vielleicht erstmal zur Begriffsklärung. Was genau versteht man unter einer dissozialen Persönlichkeitsstörung?
Die dissoziale Persönlichkeitsstörung bedeutet letzten Endes, dass ein tiefgreifendes Muster besteht, wo das Verhalten explizit gegen die Rechte anderer Personen geht. Mhm. Und zusätzlich das eigene Gefühlsleben abgestumpft ist. Also das Reueempfinden ist in sehr, sehr vielen Fällen komplett weg. Manche können es empfinden, aber auch nur in der Regel gegenüber bestimmten Personen, die einem so nahe stehen. Mhm. Ich kann keine emotionale Empathie empfinden, also kein Mitgefühl. Das kenne ich gar nicht. Und ja, das ist so das Grundlegende der Störung eigentlich wirklich. Das ist eine Störung, unter der man selber nicht wirklich leidet von der Symptomatik her. Also keine Ich-Dystone-Erkrankung, sondern eine Ich-Syntone. Das heißt, du leidest unter den Konsequenzen deiner Erkrankung.
Ah, okay. Das heißt, die Erkrankung selbst verursacht bei dir erstmal keinen Leidensdruck. Aber wenn du dann eben in Konflikte mit anderen Menschen gerätst oder so.
Ja, das, was einfach so daraus resultiert. Ich meine, klar, ich kann auch unter meiner chronischen Langeweile leiden, weil einfach das hier nicht so mit den Reizen überflutet wird wie bei gesunden Menschen. Aber ansonsten sind es wirklich die Konsequenzen, unter denen man leidet. Also ja, nicht wie bei einer Phobie, wo man sagt, man leidet aktiv wegen der Symptomatik.
Okay. Und es gibt ja wahnsinnig viele Begriffe, die man damit so in Zusammenhang bringt, irgendwie Soziopathie, Psychopathie, antisoziale, dissoziale Persönlichkeitsstörung. Kannst du das für uns so ein bisschen einordnen?
Also die dissoziale Persönlichkeitsstörung ist einfach nur synonym, also ist dasselbe. Mhm. Es wird gerade im psychologischen Bereich eher von der dissozialen Persönlichkeitsstörung gesprochen, weil gesellschaftlich antisozial oftmals bedeutet, so man ist ein bisschen menschenfeindlich und ein bisschen introvertiert, so das wird einfach fehl benutzt, also falsch benutzt.
Direkt negativ konnotiert.
Ja, ja, genau. Und deswegen sagt man eher die dissoziale Persönlichkeitsstörung. Ganz früher, ich glaube, das war so 60er, 70er Jahre rum, hieß es noch Soziopathie. Mhm. Der Begriff wird aber gerade im psychotherapeutischen Sinne voneinander distanziert mittlerweile, weil man unter Soziopathie jetzt wieder ein bisschen was anderes versteht. Ist auch keine Diagnose. Genauso wie Psychopathie, das sind keine Diagnosen, das sind Begriffe, die man zusätzlich verwenden kann, um eine Person nochmal genauer zu beschreiben. Mhm. Aber man findet sie nicht im ICD oder DSM.
Okay, kann ich mir das vorstellen wie ein Spektrum und es gibt verschiedene, ich sag mal, Feinheiten, wie sich die Erkrankung manifestiert und dann würde man eher von Soziopathie sprechen oder eben eher von Psychopathie?
Ja, oftmals redet man von Soziopathie, wenn die Störung sehr stark ausgeprägt ist. Wenn wir nach dem DSM-5 gehen, da gibt es ja auch das Alternativmodell zu der dissozialen Persönlichkeitsstörung. Da ist dann auch die Psychopathie vermerkt. Aber ja, im eigentlichen Sinne nur dafür, dass wenn ein Behandlungsbedarf besteht, dass man es auch behandeln kann und über die Krankenkasse abrechnen.
Okay.
Die Psychopathie selbst ist keine dissoziale Persönlichkeitsstörung. Das wird super gerne in einen Topf geworfen und da mitten aufs Spektrum geschmissen. Mhm. Aber Studien haben auch einfach ergeben, dass nicht jeder Psychopath eine dissoziale Persönlichkeitsstörung hat.
Also ist Psychopathie einfach Neurodivergenz oder?
Es ist, ja, im Grunde schon. Es ist einfach sehr viel im Hirn, das komplett anders läuft. Menschen mit Psychopathie haben auch sehr viel weniger Oxytocin. Mhm. Also das ist ja das Hormon, was man gerne. Also
Bindungshormon.
Wo man gerne von hört, gerade wenn es um Schwangerschaften geht, von wegen des Kuschelhormons. Mhm. Das ist bei Psychopathie sehr stark vermindert.
Okay, weshalb das eben auch auf Kosten der zwischenmenschlichen Bindung dann
genau,
geht.
Aber es bedeutet nicht, dass diese Personen, die das haben, auch dissozial sind. Also
okay.
Ja.
Es kann beides zusammen auftreten,
ja.
Muss aber nicht.
Genau.
Alles klar. Du hast eben gesagt, dass Empathie für dich irgendwie fremd ist. Also als emotionales Konzept existiert das für dich nicht. Hast du denn ein kognitives Konzept davon?
Ja, das habe ich. Das habe ich auch über die Jahre in Therapie immer weiter ausbauen können. Mhm. Weil kognitive Empathie kann man jederzeit erlernen. Das kann man, außer man hat neurologische Schäden, wegen denen das dann nicht geht. Mhm. Aber prinzipiell kann das jeder lernen. Es wird ein bisschen darüber diskutiert, ob man Mitleid später im Leben lernen kann. Aber in der Regel, also die Therapeuten, mit denen ich gesprochen habe, die haben gesagt, nein, es geht nicht. Es gibt da so eine Grenze von einem Kindesalter, wo dann einfach die Klappe zu ist und dann geht das nicht mehr. Ich glaube, es war das siebte Lebensjahr, bin mir gerade nicht sicher. da kann ein Kind noch Empathie lernen. Also man kann, okay, wenn man einem Kind sehr früh hilft, sehr viel verhindern, was dann später zu einer Störung werden könnte.
Okay. Das heißt, sagen wir, Lügen, du weißt, dass das anderen Menschen wehtut, aber du fühlst es nicht.
Ja, und das ist mir auch egal. So fies, dass es klingen mag.
Sorry, not sorry, einfach.
Ja, ich hab da einfach keinen Bezug dazu, weil es einfach immer für mich einen Sinn und Zweck erfüllt. Also es geht immer um meine Bedürfnisse. Und wenn eine Lüge dafür sorgt, dass ich mein Bedürfnis erfüllt bekomme, ist mir egal, was die Konsequenz für die andere Person ist, weil es mir ums Bedürfnis geht. Also das ist dann so, okay, ein bisschen wie Scheuklappen.
Ist prosoziales Verhalten für dich dann eine Entscheidung? Also oder entscheidest du dich sowieso immer dagegen oder entscheidest du dich manchmal für prosoziales Verhalten, weil dir dein Gegenüber irgendwie wichtig ist und obwohl es sich dann wahrscheinlich kontraintuitiv anfühlt, sich sozial zu verhalten? Also weißt du, was ich meine?
Ja. Es ist schon schwer, teilweise prosozial zu sein. Es fällt mir bei den Menschen um einiges leichter, die ich gerne habe. Also bei Freunden und Familie, da fällt es mir leichter, weil mir diese bestimmten Menschen davon sehr wichtig sind. Aber prinzipiell lerne ich in der Therapie, wie man prosozial ist. Und es ist super, super schwer, weil es wird nicht immer belohnt. Und das ist ein Problem, weil ich reagiere quasi gar nicht auf Bestrafung. Das macht sehr wenig mit mir, weil mir das einfach schon zu Kindtagen gezeigt hat, okay, du musst es einfach nochmal besser machen, du musst besser manipulieren, du musst besser lügen. Und wenn man aber belohnt und sagt, ja, wenn du das machst, dann kriegst du aber hier was ganz Tolles, dann funktioniere ich danach, weil das dann ein Bedürfnis von mir ist. So, das ist so ein Ding, das will ich dann haben und dann mache ich auch was dafür.
Okay.
Und als ich so in der Therapie, also meiner jetzigen Therapie bei der Täterprävention, gesagt bekommen, ob sie hier, mach's mal bei fremden Menschen, wie wär's, oder bei Menschen, wo die nicht so wichtig sind. Da habe ich es dann probiert, über mehrere Wochen hinweg bei einer Person tatsächlich. Und es hat mich so wütend gemacht.
Okay.
Es hat mich so wütend gemacht. Ich bin zu einer Therapeutin und habe gesagt, das lohnt sich nicht. Das ist totale Scheiße.
Kosten-Nutzen-Rechnung geht nicht auf.
Das funktioniert nicht, nein. Ich wurde dafür bestraft, dass ich nett war.
Okay, da würdest du sagen, okay, vielleicht ist das auch einfach wirklich doof gelaufen, würde ich mir jetzt denken.
Das hat sie auch gesagt, aber ich war dann so, nein, das ist einfach, das hat sich nicht gelohnt. Also es fällt mir dann schwer, es nochmal zu probieren, weil gerade das erste Mal etwas zu tun wichtig ist, dass du da eine positive Erfahrung rausziehst. Aber das war so eine krass negative Erfahrung. Ich habe mir jetzt wirklich wochenlang hier den Arsch aufgerissen, das irgendwie freundlich und lieb hinzukriegen, das hat mir einfach dann den Rest gegeben.
Okay. Würde ein Modell funktionieren, wo man also dein Gegenüber, wo du das probieren sollst, quasi nett sein oder prosoziales Verhalten, wenn man die Person mit ins Boot holt und sagt, also das muss belohnt werden und wie könnte man sowas belohnen? Wenn man sowas jetzt als dein Gegenüber verstärken wollen würde, muss man dir dann quasi einfach alles geben, was du möchtest, aber das ist auch wieder schwierig.
Ach, nee. Nee, es geht einfach darum, dass wenn man prosozial gehandelt hat, dass man ein positives Feedback bekommt. Also dass wenn ich dann mal sage, so hier stopp, mir ist es gerade zu viel, ich brauche gerade meinen Abstand und ich bin gerade einfach nur wütend und will ja wehtun. Und ich versuche das gerade zu vermeiden, dass dann einem entgegengekommen wird von wegen so, okay, dann reden wir später zurück oder so.
Ja.
Einfach, das ist ja eine Grenze, die ich in dem Moment kommuniziere. Und wenn man das nicht einhält, du triggerst quasi noch mehr negatives Verhalten, weil die Störung ja auch einen Grund hat, warum sie überhaupt da ist. Diese Störung ist ja auch eine Bewältigungsstrategie, die sich das Gehirn selber ausgesucht hat, aufgrund bestimmter Ereignisse, um zu überleben. Jetzt ist es halt nicht mehr wichtig zum Überleben, so die Situation, wo es benötigt war, also wo es benötigt wurde, ist nicht mehr da. Und deswegen ist es halt ein schädliches Verhalten geworden.
Kommen wir gleich vielleicht noch ein bisschen genauer zur Entstehung auf jeden Fall. Aber ich würde jetzt erstmal sagen, okay, also wenn ein Mensch aber mir mitteilt, ich brauche kurz Luft, weil das und das oder weil das gerade schwer für mich ist, dann also würde ich sagen, wäre es halt auch von der anderen Seite prosozial, das zu respektieren.
Ja, einfach auch zu sagen, so hey, danke, dass du es mir gesagt hast.
Ja, genau, so, danke für deine Offenheit.
So, hey, ich finde es schön, dass du mir das gesagt hast. Ich finde es schön, dass du das mit mir kommuniziert hast, weil du zeigst, so, hey, das hat sich eigentlich jetzt gerade schon gelohnt. So, ich habe den Stress nicht mehr. Ich habe dich quasi genauso losgeworden, wie ich dich losgeworden hätte, wenn ich dissozial gewesen wäre. Nur musste ich dafür keine Gewalt anwenden.
Also die Alternative wäre gewesen, zum Beispiel dein Gegenüber zu verletzen, damit es das Weite sucht quasi.
Ja.
Ob physisch oder psychisch.
Ja.
Okay. Und Schuldempfinden auch gar nicht?
Nee.
Scham?
Sehr, sehr selten. Okay. Also ich wurde letztens erst von einer Therapeutin gefragt, wann ich eigentlich das letzte Mal mich wirklich aktiv geschämt habe. Also wirklich so, wie man Scham betitelt, dass man sich denkt, so, ich würde gerne so ein Loch im Boden haben, wo ich drin versinken kann. Mhm. Ich glaube, da war ich 15 oder 16. Also das ist schon über 10 Jahre her.
Wenn man dich jetzt so sieht, also du bist ja auf den sozialen Medien tätig, du setzt dich aktiv für Täterprävention und damit auch für Opferschutz ein. Da könnte man, also man hat das Bild von dir, auch ich, als wärst du ein total sozialer Mensch und voller Nächstenliebe und als würden dir diese ganzen Fremden da draußen sehr am Herzen liegen. Das heißt, also gewissermaßen hast du dich dann ja schon für prosoziales Verhalten entschieden, zumindest in diesem Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit. Warum?
Letztlich gibt auch das ein positives Feedback.
Okay.
Also du, wenn du so in der Öffentlichkeit stehst und über diese Dinge sprichst und ehrlich bist und den Leuten erklärst, wieso Menschen handeln, wie sie handeln, wenn, auch wenn sie mal aggressiv oder gewalttätig sind und auch sagst, so hier, wenn ihr damit Probleme habt, es gibt Stellen, wo man sich hinwenden kann und ne, als Angehöriger, als Betroffener, um damit umzugehen, man kriegt sehr, sehr viel Solidarität. Und Solidarität ist ein Gefühl, das in meinen Augen einfach zu einem Grundbedürfnis gehört. Mhm. So jeder Mensch möchte Zuspruch, jeder Mensch möchte Support haben. Und klar, das ist einfach das Emotionale, was ich daraus ziehe.
Also das möchten auch Menschen, also diesen Beistand von anderen, Support, Solidarität.
Ja, es ist ein ganzer Rattenschwanz. Ich meine, diese Solidarität, die ich erlebe, gibt mir natürlich ein gutes Gefühl.
Ja.
So, hey, das war gut, dass ich jetzt darüber gesprochen habe und das getan habe. Und im Gegenzug hast du diesen Rattenschwanz, dass die Leute Vorurteile abbauen. Die Leute sehen so, hey, man muss nicht unbedingt jetzt hier ein Täter sein oder eine Täterin sein.
Mhm.
Und ja, das den Leuten zu zeigen, nur weil ich bestimmte Störungen habe, heißt das nicht, dass ich ein bösartiger Mensch bin.
Ja.
Und das hilft dann wiederum anderen Betroffenen zu sagen, okay, ich bin gar kein Monster. Ich habe es auch verdient, Hilfe zu bekommen. So, ich kann nichts dafür, dass ich das habe.
Mhm. Gut, jetzt haben wir hoffentlich so ein bisschen besseres Verständnis dafür bekommen, wie deine Lebensrealität ist, deine Innenwelt. Wie ist es bei zwischenmenschlichen Bindungen? Du hast eben bei den schnellen Fragen gesagt, es gibt Menschen, die dir wichtig sind oder die dir nahestehen und auch Liebe kann man empfinden. Wie sieht das dann aus? Ist das auch irgendwie emotional eher flach, aber kognitiv ist eine Verbindung da? Oder schätzt du die Menschen, weil sie dir halt besonders viel von Support geben zum Beispiel?
Also es ist beides eigentlich so vom Ding, ne? Also es ist so ein Geben und Nehmen. Klar bin ich auch trotzdem abweisend dann abgeflachter als die meisten anderen Menschen. Also auch vor allem, wenn man es mit vergleicht mit anderen Freundschaften wahrscheinlich, wo man sagt, oh, da kommt schon weniger emotionaler Support von der Seite. Aber jeder Mensch hat ja auch seine Vor- und Nachteile an für sich.
Klar.
So, ne? Ich meine, ja, ich bin jetzt nicht der Beste für emotionalen Support, aber ich bin sehr gut da drin, dadurch, dass ich eben die emotionale Distanz habe, dann Lösungsvorschläge zu bringen und eben dann logisch zu denken.
Mhm.
Und das ist halt dann einfach was, was meine Freunde im Speziellen halt auch zu schätzen wissen. So zu wissen, okay, wenn ich ein Problem habe, ich kann zu Sascha gehen und der geht da logisch an die Sache ran.
Mhm.
Und ich werte halt auch nur sehr, sehr selten Leute, wenn sie irgendwas gemacht haben. So, ich sage schon meine Meinung, aber ich mache es selten abwertend, wenn es um meine Freunde geht vor allem. Und dann wissen die, okay, selbst wenn sie Scheiße gebaut haben, werde ich es nicht sagen, du bist ein schlechter Mensch.
Mhm.
Also ich werde jetzt nicht irgendwie sagen, ja, jetzt möchte ich nicht mehr was mit dir zu tun haben, weil du das jetzt getan hast oder sowas, sondern ich gehe dann drauf ein, so wieso, weshalb, warum.
Das war jetzt, was auf jeden Fall deine Stärke ist in zwischenmenschlichen Bindungen. Was steht dem gegenüber? Was ist die Schattenseite? Wenn ich jetzt eng mit dir befreundet wäre, was hätte ich auf der anderen Seite zu erwarten? Manipulation, hast du gesagt, auf jeden Fall. Lügen, auf jeden Fall.
Ja, ich meine, ich lüge meine Freunde natürlich auch an,
mhm.
logisch. Manchmal werde ich erwischt, manchmal nicht. Es sind in der Regel auch kleinere Lügen, so ist es nicht. Ich erfinde jetzt keine riesigen Geschichten oder so.
Ich glaube, weiße Lügen machen wir alle auch hier und da mal. Ja, klar.
Und aber so das Negative, also was ich auch dann gesagt bekomme, ist halt gerade, wenn es um den Wunsch nach emotionalem Feedback geht, dass ich da sehr kalt reagiere oder halt gar nicht reagiere und sehr oft sehr desinteressiert wirke. So, ich höre schon zu, aber ich reagiere nicht drauf, weil ich halt auch nicht wüsste, wie ich darauf reagieren soll, weil ich mir denke so, ja, zur Kenntnis genommen. Aber das reicht halt nicht.
Sehr pragmatisch.
Es reicht den Leuten halt nicht. Die wollen nicht nur so, ich habe es zur Kenntnis genommen, sondern die möchten irgendeine Reaktion. Ich meine, das ist ja auch der Grund, warum man meistens mit jemandem redet. Man möchte eine Reaktion. Mhm. Eine positive, eine negative, irgendwas. Und das fehlt bei mir oftmals. Und da habe ich oft schon gesagt bekommen, dass das nervt, dass es stört. Ich versuche dann, anders zu reagieren, aber das Nächste, was dann stört, ist halt, dass es ein gespieltes Verhalten ist dann. Mhm. Ne? Also gerade früher habe ich sehr, sehr viel vorgespielt. Meine Freunde dachten alle, dass ich hochempathisch bin und wahnsinnig sensibel. Und sehr, sehr verständnisvoll, so, ne, dass ich quasi so, ja, wenn du Sascha das erzählst, das ist so ein Mensch, der weint mit dir mit.
Okay.
Und deswegen gibt es auch einige Leute aus meiner Vergangenheit, die das nicht richtig glauben können, dass ich das habe und dass das alles fake war.
Ach so.
Ne, also es ist ein gespieltes Verhalten. Dann ist dieser Konflikt da. Sie möchten so ein Verhalten, klar, so eine Reaktion.
Aber du kannst es einfach nicht in dir, so sehr du es auch wollen würdest, das auf authentische Weise vorzubringen.
Ich meine, ich kann es authentisch vorbringen, so ist es nicht, aber es stört die dann zu wissen, dass es nicht authentisch ist.
Ja, du kannst es authentisch rüberbringen, aber ne, ja, dieses Wissen darum, dass es niemals wirklich echt gefühlt ist, steht dann halt dem im Wege. Okay. Ja. Und ich sehe das Problem, was andere damit haben könnten. Aber das ist halt, das ist so eine Friss- oder Stirb-Situation. Also entweder kannst du damit umgehen oder eben nicht. Also, ne, das Gegenüber. Ist das anstrengend für dich, das vorzuspielen, diese emotionale Reaktion? Ist das mit Mehraufwand für dich verbunden? Also ich stelle mir das wahnsinnig anstrengend vor.
Also für mich ist es nicht anstrengend, weil ich das einfach schon mein ganzes Leben lang mache, was einfach auch sehr, sehr viele Vorteile bringt. Wenn die Leute denken, dass du ein hochempathischer Mensch bist, ein total liebevoller Mensch, dann geben sie dir mehr. Ne? Also du schöpfst ja schon deine Vorteile daraus. Also anstrengend ist es nicht. Es ist nur irgendwo frustrierend zu wissen, dass die Leute nur die Maske mögen.
Ich wollte gerade den Begriff Maske ansprechen, ob das dieses Maskieren ist.
Ich selbst bezeichne es nicht gern als Maske, weil ich sage, es ist Teil der Störung. Also es ist Teil der Störung, dieses oberflächlich Charmante nennt man das.
Es ist eine Überlebensstrategie.
Ja, und es ist kein von wegen, ich spiele jetzt komplett einen anderen Menschen, um zu verdecken, wer ich wirklich bin, sondern das gehört ja dazu. Und deswegen kann ich es nicht als Maske betiteln, wie man es beispielsweise bei Autismus sagen würde, die dann versuchen, was zu faken, damit halt die Störung nicht erkannt wird oder damit sie einfach so in der Gesellschaft eingefügt sind. Aber das, was ich mache, gehört ja mit zur Störung. Das hat ja wiederum Sinn und Zweck. Das gehört ja mit zu den Kriterien dazu.
Zum Thema Sinn und Zweck. Niemand sucht sich dieses Störungsbild aus. Ich glaube, nur ein gewisser Prozentsatz kommt so auf die Welt aufgrund irgendwelcher neurologischer, genetischer Geschichten. Was können noch die Ursachen sein?
Also der häufigste Grund wird Trauma sein, definitiv. Also da muss auch dann ganz hart abgegrenzt werden von einer komplexen posttraumatischen Belastungsstörung, also die KPTBS, weil da auch sehr, sehr viele Menschen sehr, sehr dissozial sind. Aber ja, es reicht schon, wenn du die genetische Komponente hast und die ausgelöst wird durch beispielsweise die Erziehung, dass du so einen Elternteil hast, der sehr dissozial ist oder beide Elternteile sehr dissozial sind, klar nimmst du das dann an. Das ist dann ein erlerntes Verhalten mit, ne? Und das prägt dich ja dann auch und dann kommst du halt auch in diese Nische da rein.
Okay. Und du hast halt, es gibt so ein Point of No Return, also wenn das irgendwie weit über das 7. Lebensjahr fortbesteht, dass dieses Verhalten eher gefördert anstatt therapiert oder behandelt wird. Dann
wenn es um Empathie geht, also generell, wenn wir nach dem DSM-5 gehen, Alternativmodell, also weil ich das normale Modell nicht mag und die Therapeuten, mit denen ich drüber gesprochen habe, auch nicht. Einfach, weil es viel zu wenig Punkte sind, die du erfüllen musst, um die Diagnose da zu kriegen. Und das, die Komplexität der Erkrankung nicht auffängt, geht man eigentlich nach dem Alternativmodell. Und im DSM steht drin, dass du die ganze Symptomatik dieser Persönlichkeitsstörung über das 15. Lebensjahr hinaus erfüllen musst. Also es muss von Kindheit oder Jugend hinweg komplett bis zum jetzigen Zeitpunkt erfüllt sein. Und wenn es das nicht ist, dann nimmt man eher die KBDBS in den Raum, weil es eben einfach genauso aussehen kann. Es kann sich von der Symptomatik her genauso anfühlen.
Äußern.
Genau, und deswegen ist da eine gründliche Evaluierung super, super wichtig. Und ich habe auch schon super viele Follower gehabt, die meinten so, ja, hier, sie haben die Persönlichkeitsstörung diagnostiziert bekommen. Und ich dann so war, ja, wurde auch die KPDBS, wurde da irgendwas geguckt? Nee.
Okay, und dann kann man sich eigentlich gar nicht sicher sein.
Ja, und dann hat er ihnen auch gesagt, so, ja, ich spreche dir die Diagnose nicht ab. Ich sage nur, vielleicht ist es ganz interessant, auch das zu evaluieren und zu gucken, weil du sagst, du bist traumatisiert, red mal darüber. Die dann auch zu mir gekommen sind und waren so, ja, die Diagnose wurde gestrichen, sie haben eine KPDBS. Also diese Ungründlichkeit bei der Diagnostik, das kriegt man so oft mit, einfach weil super viele Ausschlusskriterien da sind und viele Therapeuten vergessen, dass nicht jedes dissoziale Verhalten relevant ist für die dissoziale Persönlichkeitsstörung.
Hast du im Kopf, was da relevant ist?
Also relevant ist das dissoziale Verhalten für die Diagnose ab dem Moment, wenn die anderen Kriterien mit erfüllt werden. Das heißt, wenn du in dem Moment der Dissozialität wirklich nur um Bedürfnisbefriedigung so orientiert bist, dich auch im Nachhinein nicht schlecht dafür fühlst und ja, dir egal ist, was mit der anderen Person war. Wenn du dich jetzt nämlich dissozial verhältst, beispielsweise wenn du sagst, die Person hat aktiv gegen meine eigenen Rechte gehandelt, wenn mir jetzt zum Beispiel auf CSD beispielsweise, wenn jemand sagt, hier, du Schwuchtel, du Lesbe oder wie auch immer, da beleidigend wird und du aggressiv wirst und dich zur Wehr setzt, dann bist du in dem Moment dissozial, ja.
Aber
es ist gesellschaftlich anerkannt, ist dissozial.
Ah, okay, ja, das ist ein großer Unterschied.
Dann ist es nicht mehr relevant. Ja. Also der Hintergrund deiner Handlung ist relevant. Auch wenn du sagst, ich wollte mich selber schützen, ich habe mich bedroht gefühlt, dann ist das auch wieder nicht gültig.
Das stelle ich mir wahnsinnig aufwendig vor,
ja,
das alles auseinander zu klamüsern im Rahmen der Diagnostik. Also sich auch wirklich von jedem dissozialen Verhalten den Hintergrund anzugucken. Also ich glaube auch, wir alle verhalten uns hin und wieder dissozial.
Ja,
und
das
ich
ist völlig normal.
Glaube auch nicht wirklich an Altruismus beim Menschen. Ich glaube, zu 99,8% verfolgen wir alle immer irgendein self-serving Aspekt quasi im Umgang mit anderen. Nur ist halt der Kontext, glaube ich, entscheidend und halt, wie fühlt man sich dabei und wie skrupellos ist man im Umgang damit. Und ich glaube, das ist halt wirklich Wahnsinn. Also ich glaube, ich kann verstehen, wenn man da jetzt super wenige Kriterien hat und das so sehr oberflächlich macht, dass viele in die dissoziale Persönlichkeitsstörung rutschen, die da eigentlich überhaupt nichts zu tun haben.
Ja, das ist auch super häufig. Gerade Männer werden tendenziell eher mit der dissozialen diagnostiziert, genauso wie Frauen tendenziell eher mit Borderline diagnostiziert werden. So, du erfüllst ein paar Punkte und dann bist du schon abgestempelt. Und das ist halt super schade, weil da so, so viel mehr dahinter steht. So viel mehr. Und gerade wenn es auch um beispielsweise Borderline geht, ist auch sehr oft Autismus dahinter. Ne? Also sämtliche Störungen, wo die Gefühlsregulation gestört ist, das sind die ganzen Cluster B, also dissoziale, histrionische, Borderline, Narzissmus, dann außerhalb der Persönlichkeitsstörungen ADHS, Autismus, dann zu den Psychosen, beispielsweise Schizophrenie, dann Menschen mit Suchterkrankungen. Das sind alles Menschen mit Gefühlsregulationsstörungen. Die können alle miteinander verwechselt werden, weil man nicht vergessen darf, dass jede Störung nicht irgendwie ist, so verhalten sich die Menschen, sondern immer ein Spektrum ist. Und gerade vom Borderline weiß man, es gibt über 150 Arten, Borderline zu haben. Und ich meine, das ist schon ein Wort. Und wenn man dann jetzt überlegt, dann kommen ja noch zusätzliche Erkrankungen dazu, die nochmal was anderes bewirken, nochmal was anderes reinspielen.
Diese Komorbidität auch von Erkrankungen, wo nochmal was anderes mit reinkommt. Ja.
Und genauso ist es halt auch bei der dissozialen Persönlichkeitsstörung. Es gibt so viele Arten, wie du daran erkrankt sein kannst, wie dein Verhalten sich zeigt. Allein schon die Art, so welche Form der Gewalt ist so dein Go-To? Ist es eher das Körperliche? Bei Männern ist es oftmals das Körperliche. Oder ist es eher das Verbale? Das Verbale hat den Vorteil, dass es sehr versteckt ist. Ne, also du siehst ja keine Wunden.
Ja, zweifelst du noch an deiner Diagnose oder sagst du, ich habe jetzt so viel durch?
Es haben mittlerweile so viele gesagt, dass ich das habe, dass ich das gar nicht mehr anzweifle.
Okay.
Also von Psychotherapeuten im Vorhinein, dann bei der Täterprävention, die halt dadurch, dass halt sehr viel Forschung bei Kriminellen vorkommt und eben, ich glaube, an die 50% war es von den Kriminellen auch die dissoziale Persönlichkeitsstörung haben.
Mhm.
Was das nicht heißt, dass wir es alle kriminell sind oder sowas, sondern einfach, dass viele da enden, weil die Hilfe fehlt, weil sie nicht aufgefangen werden vom System. Und dann sitzt man halt so bei einem Forensiker gegenüber, der das halt tagtäglich hat und der einen dann angrinst nach ein paar Stunden und sagt, ja, sie sind halt schon voll das Klischee, ne?
Nochmal ganz kurz, wir haben jetzt zwar gerade auch wieder von Straftätern gesprochen, aber die sitzen wahrscheinlich nicht alle wegen Mord und Totschlag.
Nein.
Also, ne,
das sind auch Kleindelikte, so
eben.
Wie Diebstahl und solche
ja,
Geschichten.
Es sind oft, glaube ich glaube, es geht oft um wirtschaftliche Vorteile, die sich da nicht immer ganz legal beschafft werden. Also da gibt es viele Graustufen und das war auch das, was ich mit dem kleinen Monolog am Anfang meinte, eben, dass es wichtig ist, im Hinterkopf zu behalten, dass es nicht immer nur um den absoluten Worst Case geht. Nicht, weil ich die anderen Delikte klein reden will, aber weil es eben hier jetzt vor allem darum gehen soll, dass psychische Erkrankungen im Kontext mit Verbrechen nicht, dass die Krankheitsbilder dadurch nicht weiter stigmatisiert
ja,
werden.
Ja, voll. Ich finde es auch ganz wichtig, an der Stelle zu sagen, dass wenn wir uns die Statistik von den ganzen Kriminalfällen angucken, dass 90% der Straftäter, vor allem wenn es um sexuelle Übergriffe geht, 90% nicht psychisch krank sind.
Mhm.
Ja. Das muss man sich mal auf der Zunge vergehen lassen, dass die meisten Menschen, die kriminell sind, gar nicht krank sind.
Mhm.
Sondern das sind an und für sich so gesunde Leute mit gestörtem Verhalten, warum auch immer. Aber ja, das ist eben dieser Punkt. Gestörtes Verhalten heißt nicht direkt, dass du psychisch krank bist.
Es ist halt auch oft eine Momentaufnahme. Ne? Du
genau.
Triffst eine sehr antisoziale, sehr falsche Entscheidung für den Moment. Aber auch da, der Kontext stimmt wahrscheinlich einfach wieder nicht.
Es reicht ja auch, wenn du in dem Moment super wütend bist und dann quasi blind vor Wut. Und dann machst
ja.
du irgendwas und
ja.
schon wirst erwischt und dann bist du kriminell.
Ja.
Hast eine Straftat begangen. Ja, und jetzt? Du bist nicht psychisch krank, du hattest einfach einen Moment, wo dir die Lichter aus sind quasi.
Ja.
Und das kann jederzeit passieren. Vor allem eben Menschen, die leider darauf gedrillt sind, ihre Emotionen zu verdrängen. Ne? Das sind ja oftmals Männer, weil Männer ja so sozialisiert werden, so du darfst nicht fühlen. Und wenn, fühlen dann nur Wut und Hass.
Männliches.
Testosteron.
Genau, ganz viel Testosteron.
Wir sind alle nur männliche Männer. Alpha.
Ich hoffe, das ändert sich. Also ich glaube, es hat sich schon ein bisschen geändert, aber ich hoffe, da passiert noch viel in die Richtung.
Ist einfach die komplette Sozialisierung, die da gestört. Das ganze System baut ja darauf auf.
Ja, ja. Du hast ja jetzt schon ganz viel, ganz gut. Wann wurdest du diagnostiziert? Wie lange ist das her?
Erstmals mit 21.
Du bist jetzt?
27.
27, okay, vor 6 Jahren. Bin ich gut in Mathe, aber das kriege ich noch hin. Was war denn überhaupt, wann kam der Punkt, wo du gesagt hast, boah, okay, irgendwie merke ich da was bei mir, was waren die ersten Symptome, wie hat sich das geäußert, wann hast du initial die Entscheidung getroffen oder warum zu sagen, okay, ich begebe mich jetzt in Therapie? Hattest du den Verdacht, eine dissoziale Persönlichkeitsstörung zu haben oder warst du ganz woanders und das kam dann so mit der Zeit?
Nee, also ich habe überhaupt nicht gedacht, dass ich überhaupt eine Persönlichkeitsstörung habe. Ich empfinde mich als normal.
Mhm.
Ich bin wegen anderen Erkrankungen in Therapie gegangen. Das ist richtig schön Klischee, dass die meisten Leute mit so einer Persönlichkeitsstörung, also gerade die dissoziale Persönlichkeitsstörung, in Therapie gehen wegen Begleiterkrankungen oder weiteren Erkrankungen, die man so hat.
Mhm.
Und ich bin in Therapie gegangen, weil ich den Verdacht auf eine PTBS hatte.
Das ist posttraumatische Belastungsstörung.
Genau.
Ja.
Und wegen meiner Essstörung, also die ist mittlerweile gestrichen, also die habe ich an für sich offiziell überwunden. Aber ja, ich bin wegen Bulimie in Therapie gegangen. Und dann haben wir einfach so uns unterhalten. Ich habe meine Therapie ganz normal gemacht und nach einem halben Jahr guckt mich mein Therapeut an und sagt, mussten Sie eigentlich das in der Persönlichkeitsstörung haben? Und ich war so, nee.
Habe ich?
Warum? Was habe ich denn? Und dann hat er mir das gesagt und dann habe ich ihn ausgelacht. Und war so,
nee.
Was für ein Ding? Und dann hat er mir das so erklärt. Und dann bin ich wütend geworden. weil ich mich im ersten Moment gefühlt habe, als würde er mich in eine Schublade stecken und das würde mich als bösartig betiteln. Und dann hat er mir die nächsten Stunden so erklärt, was das bedeutet und was es so für Auswirkungen hat und so. Und dann habe ich angefangen auch, ja, mich selber damit auseinanderzusetzen, habe selber mir Fachbücher besorgt und da drin gelesen und habe dann gelernt, okay, das macht Sinn, das ist eigentlich so ein richtiger Rattenschwanz, so alles gehört ein bisschen mit dazu. Und ja, so, es war der erste Prozess.
Okay. Ich kann mir auch vorstellen, da die dissoziale Persönlichkeitsstörung eben bei den Leuten, die sie haben, keinen Leidensdruck verursacht, dass die Dunkelziffer wahrscheinlich unfassbar groß ist. Also, oder beziehungsweise nein, weil die eben so oft in Kombination mit anderen Krankheitsbildern auftaucht, dann sind es wahrscheinlich eher die anderen Krankheitsbilder, die einen dazu motivieren, sich in Therapie zu begeben, oder?
Ja, also sehr viele mit der dissozialen Persönlichkeitsstörung haben beispielsweise auch eine Angststörung. Das ist eine der von prozentual eine der meisten Begleiterkrankungen, eine Angststörung.
Wie verhält sich das? Ich habe irgendwann mal irgendwas gelesen.
Ich schlag dich nicht, ich verspreche es.
Wie ist das, dass Angst auch anders, also dass die Angst vor der Angst nicht möglich ist? Also dieses sich einen Kopf machen über Szenarien, die noch gar nicht eingetreten sind?
Ja, nee, das mache ich nicht.
Also wirklich nur die mittelbare Angst. Also wenn jetzt hier, weiß nicht, eine giftige Spinne vor dir sitzt, dann ist dir das wahrscheinlich, dann empfindest du vielleicht Angst, aber nicht, du machst dir jetzt keine Sorgen, dass, weiß ich nicht, übermorgen irgendwas Schlimmes passieren könnte oder so.
Nee, also auch wenn ich Angst empfinde, ist es eine Angst, die man mir nicht zwingend ansieht. Mhm. Also es ist sehr ruhig und trotzdem sehr nach der Logik. So, ich spüre die Angst körperlich, aber das war's.
Okay.
Also ich kann auch manchmal nicht zuordnen, sodass meine körperlichen Symptome gerade eigentlich ein Gefühl sind, das ich empfinde.
Ah, also das ist sehr so, losgelöst.
Ich sitze dann so da und bin so, warum habe ich Herzrasen? Das ist irgendwie schlecht. Habe ich irgendwas Komisches gegessen? Bis mir dann kommt, so, warte mal, die und die Situation, eigentlich ist es schon beängstigend, so rein logisch gesehen.
Ja.
Und so, ah, doch, das von den Symptomen her könnte das Gefühl
das
sein.
Das ist ja wahnsinnig ist spannend.
So, ja, da gehört einfach so eine gewisse Gefühlsblindheit mit dazu.
Also du musst deine körperlichen Symptome erhorchen und interpretieren, welches Gefühl das sein könnte.
Ja.
Das ist wahnsinnig spannend, gibt mir aber wieder ein besseres Verständnis für deine Lebensrealität. Das finde ich wirklich spannend.
Ich meine, es hat ja auch den Vorteil, dass ich eben so ruhig bleiben kann.
Es hat Nachteile.
Du hast dieses körperliche Empfinden und dann kannst du trotzdem weitermachen. Du bist nicht mit deinem Kopf irgendwie in einem Gedankenkarussell oder so gefangen.
Das heißt, du kannst eigentlich immer sehr gut fokussiert bleiben.
Ja.
Wir kommen gleich auch noch zu den Fragen aus unserer Hörerschaft. Und ich kann mich erinnern, dass die Frage, die nehme ich jetzt vielleicht vorweg, ob deswegen Menschen mit einer dissozialen Persönlichkeitsstörung die besseren Führungskräfte wären.
Ist oft so. Weil einfach die Ruhe da ist, ne? Aber da kommt es auch drauf an, in welchem, ja, ich sag's mal, Spektrumspunkt man sich befindet, weil manche Dissoziale,
du super impulsiv bist.
Das ist eine Katastrophe. weil wenn die Geduld fehlt, man ja auch sehr schnell eskaliert und sehr schnell eben auch gewalttätig wird. Ne? Also es gibt die Sparte, die kann das überhaupt gar nicht, und dann gibt es die Sparte, die ist super dafür geeignet. Da kommt es auch drauf an, welche Art von Wut empfindet man eigentlich so. Mhm. Ich bin Mensch, ich empfinde in der Regel kalte Wut und keine heiße Wut.
Heiße Wut ist das hochkochende, impulsive Vorgehen und kalte Wut ist einfach, du machst dicht und sagst, nee, weg mit dir oder mit der Situation.
Die kalte Wut ist die Wut, wo du planst, wie du der Person wehtust.
Ah, oh, okay.
Aus dem Wut heraus. Also du bist komplett ruhig und du planst richtig strukturell. Was kann ich der Person jetzt antun? Wie kriege ich es das, was ich haben möchte? Wie kann ich mich beispielsweise rächen?
Mm.
Und das ist einfach eben der Unterschied. Sehr viele mit der dissozialen Persönlichkeitsstörung haben eine heiße Wut.
Anfangs war ich skeptisch, was Periodenunterwäsche betrifft, weil ich mir A, nicht vorstellen konnte, dass einem das Windelgefühl da erspart bleibt, B, sich mir der Unterschied zu einer herkömmlichen Binde nicht so wirklich erschlossen hat und C, die Erstanschaffung unter Umständen echt teuer sein kann. Und das für ein Produkt, bei dem ich damals nicht mal wirklich sicher war, ob es das Richtige für mich ist. Aber lasst mich euch diese Bedenken nehmen, denn ich kann euch versichern, mit den Periodenpanties von The Female Company habt ihr definitiv kein Windelgefühl, denn einige der Panties sind gerade einmal 1 Millimeter dicker als herkömmliche Unterwäsche, so zum Beispiel das Modell Tape & V-Cut. Im Gegensatz zu Binden verrutscht da auch nichts und die Saugfähigkeit ist um einiges stärker, sodass auch nichts daneben geht. Und die Panties von The Female Company sind alle non-toxic und extrem langlebig, sodass ihr nach hinten raus wahrscheinlich sogar weniger Geld ausgebt, als wenn ihr immer wieder Tampons und Binden nachkaufen müsst. Und mit dem aktuellen Sale könnt ihr im November bis zu 60% auf eure Bestellung bei The Female Company sparen. Und mit unserem Code RED-STIMMEN bekommt ihr dann sogar nochmal 15% Rabatt on top. Jetzt ist also wirklich der perfekte Zeitpunkt gekommen, um die Periodenunterwäsche von The Female Company zu testen oder, falls ihr schon überzeugt seid, Nachschub zu bestellen. Gültig ist das Angebot bis zum 30.11. Danach erhaltet ihr mit unserem Code RED, also das englische Wort für rot, unterstrich Stimmen, alles komplett in einem durch und in Großbuchstaben geschrieben, die üblichen 12% Rabatt auf das reguläre Sortiment von The Female Company. Den Link, alle Infos zum Angebot und unseren Code habe ich euch aber auch nochmal in der Folgenbeschreibung und in unserem Linktree hinterlegt. Wir hatten gerade schon über Therapie gesprochen. Ist die dissoziale Persönlichkeitsstörung heilbar?
Nein. Also generell, Persönlichkeitsstörungen zählen als chronisch und damit als nicht heilbar. Mhm. Einfach weil es so tiefgreifende Muster im Verhalten sind, dass es schwierig ist, das zu ändern. Aber ich sage immer, genau das hat man vor 20 Jahren auch von Borderline gesagt. Und jetzt hat es eigene Therapieformen, die hocheffizient sind. Mhm. Allein dieses DBT, das von einer Person mit Borderline ja erfunden wurde, von einer Frau war das, ich weiß gerade ihren Namen leider nicht. Es hat ja super viele Erfolge gebracht. Und das wird ja auch mittlerweile auch bei der PTBS mitbenutzt, ne? Also es wurde ja da drauf angepasst. Und ich denke, mit der Zeit irgendwann wird es auch für die dissoziale Persönlichkeitsstörung Therapieansätze geben, die explizit darauf ausgelegt sind.
Mhm. Wie kann ich mir das dann vorstellen? Was sind die Therapieinhalte? Ist das quasi wie ein, kriegst du ein großes Knigge, so verhalte ich mich sozial? Und das lernst du quasi und versuchst es anzuwenden, oder?
Nee, so funktionieren generell Therapien nicht. Therapien sind nicht so, dass du gesagt bekommst, so, wir machen das und das und dann geht's dir wieder gut. Ist das nicht toll? Ist das nicht schön? Nee, du musst immer überlegen, was sind meine Therapieziele? Was möchte ich an mir verändern? Und dann kommt der Therapeut dir entgegen und sagt, okay, wir überlegen uns jetzt, wie du das veränderst. Aber wie genau, das ist immer noch deine Entscheidung. Du kannst keine Person in Therapie zwingen und sagen, ich will, dass du das und das veränderst, wenn die Person aber glücklich mit dem Verhalten ist. Das wird nicht funktionieren. Und deswegen sagen ja auch Therapeuten, gerade bei den ersten 5 Stunden, das sind ja diese Probesitzungen, wenn die sagen, okay, das und das sind deine Therapieziele, ich möchte aber noch, dass du das Ziel hinzufügst und du sagst, nee, mache ich nicht, dann haben auch die Therapeuten das Recht zu sagen, dann therapiere ich dich nicht, weil das mit dazugehört. Ich kann dir nicht da helfen, wenn wir nicht noch auch das mit besprechen. Und da muss man halt sich als Betroffener überlegen, inwieweit möchte ich mich verändern und inwieweit bin ich bereit, auch was dafür zu tun. Weil das ist ja sehr, sehr viel Arbeit. Ich meine, bei Therapie, wie oft sitze ich da und kriege Kopfschmerzen wegen den Fragen, die sie mir stellt, weil ich sie nicht beantworten kann und nicht auf eine Lösung komme. Und sie fungiert ja nur als die Brücke. Sie hilft, sie gibt Vorschläge und ich überlege mir dann, ob ich mich damit gut, richtig und wohl fühle. So funktioniert Therapie.
Und wenn du jetzt den Sascha von vor 6 Jahren mit dem jetzigen vergleichst, wo würdest du sagen, liegen da die dissoziale Persönlichkeitsstörung betreffend die größten Unterschiede? Inwiefern hat die Therapie dich verändert?
Ich bin kommunikativer geworden auf jeden Fall. Mhm. Mein ganzes logisches Denken hat sich weiter ausgebaut. Also meine kognitive Empathie ist noch um einiges besser geworden, als es vorher schon war. Und ja, teilweise fällt es mir auch leichter, netter zu Menschen zu sein, die ich nicht leiden kann. Was ich vorher gar nicht eingesehen habe, so überhaupt nicht. Da war ich komplett auf Trotz.
Mhm.
Ja.
Okay. Wir haben noch ein paar Fragen, wie gesagt, aus der Community, die würde ich jetzt abschließend gerne noch klären. Wie geht man mit Menschen, die von einer dissozialen Persönlichkeitsstörung betroffen sind, am besten um?
Am besten so normal wie möglich. Mhm. Nicht zu urteilen, nicht irgendwie. Du kannst kein Gefühl von einer Person verlangen, die das halt nicht erfüllen kann. Oder nicht in dem Ausmaß fühlen kann, wie du dir das wünschst. Einfach erkennen, so, es sind immer noch individuelle Menschen, die eben auf ihre eigene Art und Weise reagieren und fühlen. Und ja, vielleicht so ein bisschen versuchen, drauf zuzugehen und zu sagen, was wünschst du dir gerade? Und ich sage immer, weil man oftmals so in Situationen kommt mit der Person, die ganz allgemein aggressiv ist und auch laut anfängt zu schreien und solche Dinge. Kein Mensch schreit um des Schreins willen. Ein Mensch fängt an zu schreien, weil er das Gefühl hat, er wird nicht gesehen oder nicht gehört oder nicht verstanden. Und wenn du dann ankommst und sagst, ich höre dir zu, ich höre dich, dann bringt dich das ganz schnell wieder in einen ruhigeren Punkt. Also ich merke das selber. Ich habe angefangen, den Leuten zu sagen, dass wenn ich irgendwie laut werden sollte, was ich selten werde, aber es passiert, sie so darauf reagieren sollen. Einfach sagen, ich höre dir zu, alles gut, wir setzen uns hin und du redest. So, ich will dich verstehen. Dann merke ich richtig, wie diese Wut runtergeht, wie das sofort reguliert. Weil man muss das so sehen, in dem Moment, wenn eben geschrien wird und diese heiße, hochkochende Wut kommt, ist das eigentlich ein Kind, das gerade vor dir steht. Und das schreit so.
Nicht zu helfen weiß anders.
Ja. Ja. Also du bist so in einer hilflosen Position, dass du ein Sicherheitsgefühl brauchst. Und du fühlst dich eben sicherer, wenn dir eine Person entgegenkommt und sagt, ich will dich verstehen, ich höre dir zu. Ich werde es aufhören, auf dich einzureden. Und wir reden einfach. Oder ich gebe dir einen Moment und dann können wir reden.
Also sehr feinfühlig sein und versuchen immer zu gucken, was steht hinter dem Verhalten und das dann auch einfach klar kommunizieren.
Ja.
Okay. Woran erkennt man einen Menschen mit einer dissozialen Persönlichkeitsstörung?
Ich glaube, das wird keiner einfach erkennen, weil einfach dieser oberflächliche Charme so, ja, vereinnehmend ist. Die Leute sind von dir oftmals eigentlich am Anfang begeistert und finden dich super toll.
Das ist ja auch so ein bisschen die Strategie, ne? Ja. Also dieses fast schon so ein bisschen Love-Bombing oder so in die Richtung vielleicht.
Man kann es vergleichen, denke ich, aber es ist kein Love-Bombing, aber es ist einfach dieses vermittelte Gefühl von Verständnis und Akzeptanz. Ja.
Also wenn ich was von dir will, dann gebe ich dir das, was du von mir hören willst, damit ich es bekomme quasi.
Ja.
Da hat er auch vermutet, dass dieses, du magst den Begriff Maske nicht, was kann ich sagen, dass dieses erlernte Verhalten, wie man Menschen...
Ja, einfach manipulatives Verhalten,
ja, manipuliert.
Das ist oberflächlicher Charme.
Und weil du sagst ja auch, es ist gar nicht mehr anstrengend für dich, das heißt, es ist so in Fleisch und Blut übergegangen, dass ich glaube...
Ja, das ist normal, ich wurde da immer für belohnt, dass ich das gemacht habe, natürlich mache ich das gern. So, wenn ich mir überlege, so gerade als Kind, ich war... klein, also ich bin jetzt immer noch klein, aber ich war klein.
Ich war jung.
Blonde Locken, blaue Augen, die Leute fanden mich niedlich, gerade die erwachsenen Frauen fanden mich niedlich. Ich konnte treiben, was ich wollte. Wenn ich danach auf die Tränendrüse gedrückt hatte, mit dem Finger auf jemanden gezeigt, hat mir wurde geglaubt. Der andere wurde gar nicht
hinterfragt.
So, ne?
Das hast du dir
ich wusste, gut gemerkt. Ich wusste, wie ich die um den Finger wickeln kann. Ich habe so viele extra Sachen bekommen. Allein wenn ich dran denke, ich musste jahrelang zum Schwimmunterricht gehen. Ich glaube, bis zum Silberabzeichen war es und dann durfte ich abbrechen. Mein Seepferdchen habe ich auch gemacht. Da habe ich mich am Rücken meiner Schwimmlehrerin festgehalten, weil ich nicht schwimmen wollte. Also habe ich sie dazu gebracht, dass ich mich an ihr festgehalten habe. Sie ist die Bahn geschwommen, hat alles gemacht und ich habe das Abzeichen bekommen. Und ja, der Nachteil ist, ich bin jetzt nicht der tollste Schwimmer, aber ich habe ein Abzeichen.
Aber du hast Seepferdchen.
Ich habe, das war ja mein Bedürfnis in dem Moment. Ich wollte nicht, ich hatte kein Interesse daran, ich hatte keinen Bock zu schwimmen. Also musste sie das machen.
Würdest du jetzt sagen, wenn man also vielleicht auch kann man in der Erziehung dahingehend auch was falsch machen, wenn man dem Kind immer uneingeschränkt das gibt, was es will?
Ja, voll. Du kannst dein Kind auch in den Narzissmus rein erziehen.
Ja, stimmt. Da haben wir auch dieses manipulative Verhalten.
Ja, wenn du deinem Kind das Gefühl gibst, dass es gibt niemand Tolleres als das Kind selber und es ist unfehlbar und ne, klar, da kannst du schon ein sehr, sehr starkes narzisstisches Verhalten anerziehen.
Also entweder ich geb dir viel zu viel davon oder ich gebe dir viel zu wenig, sodass du diese Strategien erlernen musst, um das zu bekommen.
Ja, weil ein Kind hat das Bedürfnis nach Grenzen. Das klingt immer so ein bisschen komisch, aber ein Kind möchte Grenzen. Deswegen gibt es ja auch die Trotzphase der Kinder.
Ja.
Ne, die möchten gucken, wie weit können sie gehen, aber sie möchten auch, dass du sie zurechtweist.
Klar, das gibt ja Sicherheit.
Eben, genau. Ja. Und daher kommt auch dieses Verhalten. Und ich meine, bei meiner Störung ist es ja so, dass ich quasi in diesen Trotzphasen stecken geblieben bin oder wieder zurückgehe in diesen Momenten, wo ich vielleicht getriggert bin, wo ich wütend bin. Und deswegen bin ich auch ein massives Trotzkind, sage ich immer. Ja, das, daher kommt das. Du suchst eigentlich die Grenzen und wenn es dir keiner gibt oder wenn du gelernt hast, so, wenn ich die eine Grenze überschritten habe, dann kommt die nächste Grenze. Dann sind wir halt genau an dem Punkt.
Würdest du sagen, dass du jetzt eher mit Menschen anknüpfst, die ganz gesetzte Grenzen haben und da auch Konter geben können? Oder frustriert dich das eher, dass du sagst, nee, ich hole mir lieber Menschen mit sehr flexiblen Grenzen in mein Leben, weil die einfacher für mich zu formen sind?
Ich finde Menschen, die schlecht bis gar nicht ihre Grenzen setzen, langweilig.
Okay.
Also es ist keine Herausforderung dann. Also wenn ich jetzt zum Beispiel sage, ich suche nach einem potenziellen Opfer, weil beziehungsweise ich will ein Bedürfnis befriedigen, welche Person nehme ich dafür? Es ist langweilig. Und die haben dann auch nicht so viel zu geben. Und ich finde es angenehmer, eine Person zu haben, die aktiv ihre Grenzen setzt und mit mir das auch kommuniziert, weil das auch Freundschaften sind, die länger halten. Und auch so Beziehungen sind, die länger halten.
Klar.
So ganz, ganz allgemein, ja. Egal was für eine Art von Beziehung, es hält einfach besser. Und du lernst auch mehr von der Person, du hast mehr davon. So eine Person, die komplett formbar ist, was willst du damit? Du kannst mit der Person überhaupt nicht reden.
So,
die nimmt ja direkt deine Meinung an. So, was soll ich da manipulieren?
Gut, man könnte jetzt denken, dass du da dann halt so, dass du dir damit Arbeit sparst.
Ja, quasi, ne? Man könnte es meinen. Und ich meine, klar, es gibt Momente, wo du halt so eine Person vor dir hast und es ist die einzige Person, die eben dieses Bedürfnis befriedigen kann. Zum Beispiel so hier, die kann dir einen Job besorgen, wo du gut verdienst. So als Beispiel, wo du einen finanziellen Vorteil hast, dann natürlich nimmst du das mit. Selbstverständlich, ist ja logisch. Wieso solltest du nach einer anderen Person suchen, die dann nicht die geilen Möglichkeiten da hat? Aber es ist halt einfach, du machst halt nicht viel. Du kriegst es eigentlich instant. Du bittest darum und dann hast du es.
Du hast gerade gesagt, Freundschaften mit Menschen, die klare Grenzen setzen können, die halten länger. Und ich glaube, viele haben das immer eben wegen, allein schon wegen dem Begriff anti- oder dissozial, dass Betroffene überhaupt keine sozialen Verbindungen wirklich möchten oder brauchen, weil das vielleicht auch Selbstschutz ist, niemanden nah an sich ranzulassen.
Man braucht sie schon.
Okay,
also du kannst schon,
das ist schon ein Bedürfnis auch.
Du kannst dich schon komplett einsam fühlen. Dir ist es vielleicht, also einigen Betroffenen ist es vielleicht nicht so wichtig, langanhaltende Beziehungen zu haben, langanhaltende Freundschaften. Also viele haben immer nur so kurz und kurz ausgebeutet und dann wieder weiter.
Ja.
Aber es ist schon viel wert, ein Support-System zu haben. Und man merkt das einfach, wenn du nur Leute ausbeutest. So eine Zeit hatte ich auch, da hatte ich nicht wirklich Freunde. Ich habe Leute einfach nur ausgebeutet. Man fühlt sich da schon einsam.
Okay.
So einfach, weil du weißt, wenn irgendwie es dir gerade schlecht geht und du willst Ablenkung,
du müsstest
dir da gerade jemand Neues suchen. Und du hättest aber gerade jemanden, der dich mag. Und das hast du dann nicht. Und das kann zum Problem werden.
Okay. Ich glaube, damit haben wir die nächste Frage tatsächlich schon beantwortet, ob die Betroffenen auch echte Bindungen oder nur taktische Bindungen eingehen. Ganz klar auch echte für die einsamen Momente.
Und es ist auch ganz, ganz typisch bei der dissozialen Persönlichkeitsstörung, dass Freundschaften auch Ausnahmepersonen sein können. Also Personen sein können, wo man plötzlich ein bisschen Mitleid empfinden kann. Oder plötzlich Reue empfinden kann, weil man der Person wehgetan hat. So, ich persönlich habe das jetzt nicht erlebt, aber andere Betroffene kennen das so und das ist bekannt, dass es das gibt. Ich habe zwar schon mal eine Ausnahmeperson, wo ich sage, die dürfen mehr. Ich erlaube ihnen mehr, das, was sie sagen und tun, bevor ich da eine Grenze setze und sage, okay, jetzt ist vorbei. Wo einfach ja mehr Vertrauen da ist, weil sie, ohne dass ich etwas tun musste, mir sehr, sehr entgegengekommen sind. Ich musste nichts kommunizieren, ich musste nichts, gar nichts.
Also,
es kam ganz selbstverständlich. Und das sind für mich Ausnahmepersonen.
Und da also einfach Personen, wo das Verständnis sehr natürlich, sehr da war und
wo ich mich als Mensch gesehen gefühlt habe, ja.
Okay. Gibt es auch Menschen mit einer dissozialen Persönlichkeitsstörung, die gar kein Gewaltpotenzial haben?
Ja.
Okay, also kein notwendiges Kriterium.
Nee, Gewalt ist kein Kriterium. So, ich meine, klar, du kannst schon mal verbal ausfallender sein oder so, aber wenn der Fokus mehr darauf ist, dass du emotional abgestumpft bist und halt ausbeuterisch bist, bist du ja nicht gleich gewalttätig. Du hast jemanden ausgebeutet und das war dissozial, ja, aber es ist nicht zwingend gewalttätig.
Ja, das stimmt. Letzte Frage. Sind alle Menschen mit einer dissozialen Persönlichkeitsstörung schlechte Menschen?
Nein, überhaupt nicht. Ich glaube, dass gerade die Leute, die sich damit aufbauschen und erhöhen, zu sagen, sie sind ja Empathiker, dass in der Regel schlechtere Menschen sind als Menschen mit dissozialer Persönlichkeitsstörung. Was sehr hart klingt, aber es ist so selbsterhöhend und so abwertend anderen Menschen gegenüber, so Empathie empfinden, also Mitleid empfinden, ist etwas komplett normal Menschliches. Es gibt sehr viele Leute, die können keine Empathie empfinden, auch außerhalb von der dissozialen Persönlichkeitsstörung. Logisch, es gibt ganz viele Gründe, warum Menschen das nie gelernt haben beispielsweise einfach oder andere Erkrankungen haben, weswegen das nicht möglich ist. Und es ist so, als würde eine Person ankommen und damit angeben, dass ich scheißen kann. Ja, toll für dich, ich kann auch scheißen. Und jetzt bist du ein tollerer Mensch, weil du mehr scheißen kannst.
Treffender Vergleich, ja.
Es ist, und dann ist es auch einfach so, dass sehr viele Leute, die sagen, sie sind Empathiker, gar nicht wirklich Empathie empfinden.
Ja, oder
die
gar nicht danach handeln.
Einmal das, aber auch, die sind einfach nur hypervigilant. Und was ist hypervigilant? Hypervigilanz ist eine erhöhte Wachsamkeit. Das ist eine Folge von Trauma. Das ist oftmals zusammen mit der posttraumatischen Belastungsstörung. Und es bedeutet, sie sind empfänglicher für die Gefühle und das Tun der anderen Leute als Selbstschutz.
Mhm.
Das heißt, die bemerken, jemandem geht's schlecht, aber nicht, damit sie hier empathisch ankommen können, sondern als Schutz. Weil sie dann wissen, okay, ich kann mich jetzt drauf einstellen und dann passiert mir nichts.
Ja.
Also das ist keine echte Empathie, das ist einfach nur ein Schutzmechanismus. Es ist ja auch keine echte Empathie, wenn zum Beispiel ein Kind anfängt, sein Plüschtier zu trösten.
Mhm.
Dieses Plüschtier hat keine Gefühle. Was willst du da empathisch empfinden? Das ist falsche Empathie und das ist super häufig. Und gerade die Leute, die sich damit erhöhen, sie werden ja so tolle, empathische Menschen, die sind selber einfach nur psychisch krank und versuchen das so hart, das Gute darin zu sehen, dass sie wieder total negativ handeln, weil wenn du empathisch wärst, wirklich empathisch wärst, dann würdest du nicht gegen Narzissten hetzen, du würdest nicht gegen dissoziale Persönlichkeitsstörungen hetzen, du würdest die Leute nicht verurteilen, weil du fühlen würdest, dass diese Leute meistens schwer traumatisiert sind und du würdest verstehen, warum sie handeln, wie sie handeln, weil du es ja so fühlst.
Ja, ja, klar. Dann müsstest du ein emotionales Verständnis dafür haben, dass das Schutzmechanismen sind, die halt aus frühester Kindheit meistens irgendwie aufgebaut
wurden. Ja, dann kommen die so oft an, sagen, ja, die Narzissten und die dissozial Persönlichkeitsgestörten, die suchen sich ja immer Empathiker als Opfer und ich bin so, es ist ein Geben und Nehmen. Wenn du sagst, du bist Empathiker, also wenn wir jetzt von einem Menschen ausgehen, der hypervigilant ist, eine PTBS hat, wie auch immer, einfach traumatisiert ist, dieser Mensch, genauso wie der andere traumatisierte Mensch oder auch gesunder Mensch, du wirst ja immer nach dem suchen, was du kennst. Wenn du jetzt gesund aufgewachsen bist mit gesunden Bindungen und gesunden Bewältigungsstrategien, dann hast du auch gesunde Beziehungen, weil du fühlst dich daran wohl, du magst das, du suchst das. Wenn auch unterbewusst. Und genauso ist es bei traumatisierten Leuten. Wenn du aufgewachsen bist, immer mit Gewalt und Hass und du wirst nicht gewürdigt, du wirst immer invalidiert in deinen Gefühlen, in deinem Handeln, alles, dann wirst du immer wieder zu solchen Menschen gehen, weil eine gesunde Beziehung dir Angst macht, weil du es gar nicht kennst. Du weißt ja nicht, was als nächstes passiert. Wenn du aber in einer missbräuchlichen Beziehung bist, weißt du ja ganz genau, was passiert. Mhm. Du weißt ja ganz genau, ich werde missbraucht. Und ich weiß, ich kann dann das machen. Und deswegen suchst du das selber. Deswegen sage ich, es ist ein Geben und Nehmen. Es ist nicht so, als würde man jetzt sich aktiv ein Opfer suchen, das empathisch ist, sondern es ist ja wie ein Magnet. Man zieht sich ja an.
Ich denke, also gute Menschenkenntnis auf beiden Seiten ja schön und gut, aber keiner kann Gedanken lesen oder Menschen lesen wie offene Bücher. Ne? Also ich glaube, da muss man ein Stück weit auch realistisch bleiben, dass auf beiden Seiten immer ein bisschen Blindheit für das Gegenüber da ist, weil man Menschen eben nie genau in den Kopf gucken kann.
Der einzige Moment, wo ich sage, da ist es aktiv auch geplant, ist, man kann, wenn man jetzt so sagt, okay, ich suche mir aktiv ein Opfer, warum auch immer, das sind beispielsweise auch Leute, die sagen, sie wollen jetzt jemanden vergewaltigen, einfach eine random Person.
Mhm.
Oder sie wollen einfach jemanden bestehlen, wie auch immer. Du erkennst ein Opfer anhand der Art, wie es läuft. Das reicht.
Das habe ich auch schon mal gelesen. Ne? Also
so ein paar Sekunden eine Person laufen sehen und ich weiß sofort, du wärst super leicht zu manipulieren, weil die asymmetrisch laufen. Ganz doll.
Krass. Auf sowas achtet man dann?
Man sieht das. Das fällt dir auf, wenn du mal hinterher.
Laufe ich asymmetrisch?
Wäre mir jetzt nicht aufgefallen, auf jeden Fall. Aber
hast du gerade gelogen? Hast du jetzt gelogen?
Wenn du mal drauf achtest, wenn andere Menschen vor dir laufen, wie die laufen, ob der Oberkörper zu den Beinen passt.
Vielleicht haben die auch einfach eine Skoliose oder so.
Das sind Menschen, die haben in ihrer Vergangenheit bereits Gewalt erfahren. Die haben irgendwas da schon in der Richtung erlebt. Und du siehst es an ihrer Gangart. Diese unsichere Gangart ist eine asymmetrische Gangart. Das sieht aus, als würde man in so Beine und Oberkörper, die nicht zusammengehören, aufeinander stecken. So wie die laufen. Die Armbewegung und die Beinbewegung, die passen nicht aufeinander.
Gibt es eine Erklärung dafür, warum das so ist?
Das ist Unsicherheit.
Okay.
Wenn ein Mensch selbstbewusst läuft, hat er ja auch einen anderen Gang.
Und was
wenn du unsicher bist, ist es genauso.
Und was ist mit Leuten, die sowas erlebt haben, das aber extrem aufgearbeitet haben? Und
den siehst du das vielleicht in manchen Momenten an der Schwäche, dass die anders komisch laufen. Ist auch generell, wenn einem Menschen es gerade nicht gut geht, hat er ja eine ganz andere Gangart.
Ja, auf jeden Fall.
Da siehst du das. Aber
hast du noch mehr so Beobachtungen, die noch mehr in deinem Werkzeugkoffer? Oder das ist sehr spannend.
Ja, ist generell das Verhalten, ne? Wenn du mit jemandem sprichst und dann merkst, inwieweit wirst du auch gespiegelt. Ich meine, das ist ja auch ein Sympathieding, wenn ein Mensch anfängt, dich nachzuäffen unterbewusst. So, du setzt dich hin und dann probierst das mal aus. Wenn ich die Beine überschlage, macht die andere Person das auch.
Boah, es wäre so anstrengend für mich, dass du dann die ganze Zeit so beobachten und im Hinterkopf Buch führen. Ich könnte mich gar nicht mehr aufs Gespräch konzentrieren, glaube ich.
Das ist jetzt so automatisiert, das ist komplett natürlich.
Krass.
Und du kannst es halt auch einfach selber aktivieren, wenn du möchtest, dass eine Person dich zwingend sympathisch finden soll. Dann spiegelt sie.
Das wie jetzt ist diese Folge, die unter einem guten Stern stand, zu einem, wie manipuliere ich Menschen 101 geworden. Aber ich glaube,
meine Manipulation ist was ganz Simples.
Da gibt es ja auch ganze Bücher drüber. Hier ist Success ist ja auch, Principles und genau, was nicht alles.
Genau, Manipulation ist ja an sich erstmal nichts Negatives. Es kann sehr negativ sein, wenn wir Richtung Gaslighten geht, aber.
Das benutzen wir ja auch. Alle. Also jeder Mensch manipuliert doch bis zu einem gewissen Grad. Also das ist ja ein Stück weit auch menschliches Verhalten.
Ja.
So. Okay. Gut. Also das war das, wie manipuliere ich mein Gegenüber 101. Hast du noch irgendwas, was du loswerden möchtest?
Auch immer die Frage am Ende von irgendwelchen Interviews.
Ich kann die auch streichen.
Ich überlege.
Dann nutze ich die Zeit, um einfach nochmal darauf hinzuweisen, dass wir auch hier in der Folgenbeschreibung Saschas Linktree verlinkt haben. Zum einen natürlich auch all deine sozialen Medien, wo du auch Aufklärungsarbeit betreibst. Und aber auch nochmal den Linktree, wo es zu sämtlichen Hilfsangeboten geht. Also wenn ihr da noch auf der Suche seid, klickt euch da auf jeden Fall mal durch.
Wenn jemand da draußen ist und das Gefühl hat, so, oh, ich könnte die soziale Persönlichkeitsstörung haben, sucht euch Hilfe, geht in Therapie, geht in Traumatherapie, sucht euch irgendeinen Therapeuten, das ist erstmal völlig irrelevant und sprecht über wirklich alles. Lügt nicht. Sagt von Anfang an, was Sache ist. Wenn ihr über irgendeine Sache nicht direkt reden wollt, sagt trotzdem, da ist noch was, über das ich reden möchte, aber jetzt gerade noch nicht kann, dass der Therapeut weiß, da ist noch mehr. Aber seid ehrlich, lügt den Therapeuten nicht an. Geht nicht nach, oh, ich will die Diagnose haben, da bin ich krass, weil ihr seid da nicht krass durch die Diagnose. Es ändert nichts an eurer Symptomatik, nur weil ihr irgendwas auf dem Papier schwarz und weiß stehen habt. Seid ehrlich, damit man euch akkurat helfen kann, weil es so oft übersehen wird, dass Traumata dahinter stecken und die dann auch gar nicht behandelt werden. Und es sollte im Fokus stehen, dass ihr Frieden mit euch selber findet, vielleicht auch ein Stück weit Heilung findet in euren Traumata. Und ihr seid nicht eure Diagnose. Die ist nur dafür da, dass man weiß, welchen Behandlungsansatz kann man benutzen und dass man es eben mit der Krankenkasse abrechnen kann. Mehr ist es nicht.
Ja. weise Worte. Haltet euch dran. Vielen Dank, lieber Sascha, dass du bei uns warst.
Sehr gerne.
Und dann würde ich sagen, war es das von uns für heute. Ich hoffe, dass wir uns bei der nächsten ganz regulären Folge dann wiederhören. Bis dahin, bleibt sicher, es ist gefährlich da draußen.
Your Honor, I'd like to present to the ladies and gentlemen of the jury with Exhibit B, a bag of Sweet Tango apples.
Mmm, boy, these apples are delicious.
And zesty? Mmm, and sweet.
Best I ever tasted.
Your Honor, I object. Overrule. Court dismissed. We need to recess to the grocery store for some Sweet Tango apples.
You love a great mystery, but not in the produce aisle. Be sure to reach for Sweet Tango, the most delicious tasting apple money can buy. Investigate where you can get yours at SweetTango.com.